Dieses Lied kam ebenso spontan wie aus der Pistole geschossen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Und es ist euch aufgefallen, dass in der Weihnachtsgeschichte, auch in der vorweihnachtlichen Zeit, das Stichwort Barmherzigkeit oft vorkommt. Beim Lobgesang Marias, nach der sehr spannenden Begegnung der beiden Embryos, ja, Maria und Elisabeth, und wie Johannes den Heiland erkennt, obwohl sie ja im embryonalen Stadium mehr absolut nichts sehen konnten. Ein phänomenales Wunder. Und dann hat Maria begriffen, die Barmherzigkeit im Lobgesang Marias zweimal, und dann nachher, als Zacharias widersprechen konnte, der war ja blockiert 9 Monate lang. So, jetzt ist es vorbei. Mit Predigen im Tempel ist erstmal Schluss. Sense. Diese Zeit diente ihm zum Reflektieren und zum Überlegen. Und dann kommt nachher im Lobgesang von Zacharias auch zweimal das Wort Barmherzigkeit. Sehr schön. Für mich, ich stamme ja aus dem Emstetten, ist ja nicht weit weg von hier, und der Weg, der, was Barmherzigkeit bedeutet, war ja dann, dass im Herbst 1970 der Heiland mich gefunden hat, oder umgekehrt, das ist ja auch ein interessantes Wortspiel, hat er uns gefunden, haben wir ihn gefunden, oder beides gekoppelt miteinander, auf jeden Fall am Krankenbett meiner Mama hat der Heiland mich gefunden. Denn da fing es an, meiner beruflichen Existenz, denn ich studierte Maschinenbau in Richtung Kolbenströmungsmaschinenbau für Kraftwerksbau und Turbinenbau in Burgsteinfurt. Und während meines Studiums kam die Umkehr zu Christus. Dann fing ich an zu fragen, Herr, was willst du überhaupt, dass ich tun soll? Das war für mich vorher immer ausgeblendet. Und durch ein ganzes Mosaik von Gebetserhörungen war mein Weg nach Bethel geordnet. Und jetzt kann man natürlich ganz plump sagen, ja gut, den Ruf nach Bethel in den Pflegedienst und das Studium abbrechen, dann hätte mir keiner meiner Freunde geglaubt, die ich dann bei der Beerdigung meines Vaters am 6. Januar einige wieder traf. Die haben gesagt, hör mal, du hast eine fromme Ausrede auf Lager, der Herr will dich in Bethel haben, du bist einfach zu faul gewesen zum Lernen oder zu dumm. Das ist kein Argument. Ich habe Studium absolviert und als Semesterbester hatte ich natürlich verlockende Angebote aus der Wirtschaft. Und die habe ich alle stehen und liegen gelassen, meine Bewerbung in Bethel. Und dann habe ich dir erzählt, was das für mich bedeutete, die 9 Jahre Lebensschule, biblisch bei Helmut Frey und im praktischen Dienst am Krankenbett. Und in diesen Jahren ist einiges passiert und da lernte ich auch in dieser Zeit die ersten russlanddeutschen Geschwister kennen, die ja teilweise aus dem Gulags kamen und daraus sich ja damals, war das voriges Jahr, auf den Spuren der Gefangenen nach Sibirien mitgenommen habe.
Das war, oder war vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr. Na gut, euch damit habt ihr auch hineinschnuppern lassen. Aber dann waren es eben seit Februar 1980 dann die Missionsarbeit und seitdem wohnen wir mit unserer Familie in Gummersbach. So, daher kennen wir uns.
Ja.
Und deine Papa und Mama waren damals in meinem Jugendkreis. Und so liegen die Dinge. Aus diesem Büchlein, da finde ich so gut wieder, habe ich auch jetzt zu Weihnachten meinen Kindern gefragt, habt ihr das mal gelesen? Ich habe denen das damals mal geschenkt. Und dann finden wir etwas an der Geschichte der verfolgten Österreicher, Gläubigen in Österreich, damals vor 300 Jahren, die Geschichte eines Priesters wieder, wie er sehr offen mit Hingabe seiner Kirche diente, meint aus Überzeugung, die Gläubigen verfolgen zu müssen, wie er dann anstieß mit seinem Vorgesetzten, ein Jesuitenpater, und der brutalster Gewalt Leute misshandelte, bis hin, dass einmal Söldner einen erschlagen haben. Und dann eskalierte es. Das geht so weit. Wahrheit und Brutalität widersprechen einander. Dann gab es einen Disput, und dann später kam man dadurch die Frühschriften von Martin Luther, durfte er den Herrn finden. Und der Mann wurde dann zu einem Mann der Barmherzigkeit. Höchst spannend in diesem Buch nachzulesen. Regen auf dürstendes Land. Für mich hieß das, nach der Wende damals in meinem Leben, war die Zeit dann in Bethel, Dienst barmherziger Nächstenliebe am Pflegebett schwerstbehinderter Menschen. Da musste ich dann das, was ich schon bei meiner Mutter am Pflegebett gelernt habe, umsetzen, durfte wieder lernen. Dann hieß es für die Missionsarbeit in der Zeit, als in den 80er Jahren noch keiner träumte von einer Wende und dem Fall der Mauer, das war eher umgekehrt. Juri Andropow war seinerzeit Präsident der Sowjetunion. Er war ein Hardliner, ein Stalinist bis auf die Knochen. Die Verfolgung wurde immer schlimmer, die Gefangenenliste immer länger. Und es war unheimlich. Zu der Zeit wurden Experimente gemacht an Gläubigen in den psychiatrischen Anstalten, um sie im Glauben zu brechen. Und wer wagte da, an eine Wende zu träumen? Und dann kam das spannende Jahr 89. Und für euch müsst ihr mal die alten Generationen nachfragen. Habt ihr noch Opa und Oma?
Ja.
Die müsst ihr auch noch mehr ausfragen. Die wissen noch mehr aus der Zeit. Unbedingt. Und das ist schon sehr interessant. Was sich dann nach der Wende für unser Missionswerk, auch für mich persönlich entwickelte, war die Tragödie, die der Kommunismus hinterlassen hat, an den Kommunismus glaubenden, engagierten Kommunisten zerbrach die ganze Welt, ihr Leben zerbrach, landeten auf dem Scherbenhaufen, zerrüttete Familien und Millionen von Straßenkindern. Eine Sache, die man vorher nicht so absehen konnte. Und wenn ich mich vorhin über euren Johannes gefreut habe, dann ist das aus tiefster Überzeugung. Ich freue mich über jedes Kind, dem es vergönnt ist, überhaupt auf die Erde zu kommen und das wohlbehütet aufwachsen darf. Längst nicht selbstverständlich, auch in unserem Lande nicht mehr. Und das macht mir große Sorge. Auch in der Jugendarbeit, wenn ich dann mal Referat habe in Jugendtagen, Jugend in der Zerreißprobe der Ideologien. Ja, auch Gläubigen die Augen zu öffnen über den hohen Stellenwert der Gebote Gottes. Barmherzigkeit zu üben für uns hier und heute. Und so möchte ich euch mal einen Spat mitnehmen mit der Präsentation, denn da geht es, wer reicht dem Durstigen das Wasser. Ich möchte uns einen Bibeltext lesen, und zwar, der mir aus meiner Bethelzeit sich eingebrannt hat auf der Festplatte meines Gehirns und meines Gewissens, und zwar in Jesaja 58. Jesaja 58, und dann geht es erstmal um die Auseinandersetzung, um ein falsches Verständnis von Fasten. Ab Vers 6 entfaltet Jesaja hier in der Formulierung so fein, dass wir eins auf eins auch für uns übernehmen dürfen. Jesaja 58, ab Vers 6. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst, jegliches Joch zerbrecht. Da steht mir vor Augen, wie in der Bielefelder Zeit Gefängnisarbeit angefangen hat und später in Gummersbach genauso auch Gefängnisgottesdienste machten und dass aus diesem Bemühen in Bad Alsen eine Gefährdetenhilfe entstanden ist, bin ich zutiefst dankbar. Der Viktor Brokowski war seinerzeit mit seinen 16 Jahren ein Helfer mit im Jugendkreis und was Gott ihm gemacht hat, kann man hier buchstäblich eins auf eins übernehmen. Ungerechte Fesseln losmachen, die Gefangenen die Freiheit zu verkündigen. Vers 7. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst? Brechen, geben, das heißt ein Stück Opfer. Opfer geben. Ich gebe etwas von mir, das eigentlich rechtmäßig mir gehört, gebe ich weiter. Und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass du sorgst um die Verfolgten, Beter und Beterinnen zu finden. Das war unser Anliegen in den ganzen 80er Jahren. Wo finden wir Beter und Beterinnen für die Verfolgten, denen das Wasser bis zum Halse stand und sie losmachst? Wenn du einen Entblößten siehst, dass du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Darum auch Klamotten sammeln, das auch mit ein Teilbereich unserer Arbeit ist, und Hilfstransporte rüberfahren. Vers 8. Dann, wenn das Prozess wird in deinem eigenen Leben, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Eine Entwicklung in der Persönlichkeitsstruktur unseres Lebens und Dienens ist dann nicht mehr Fassade, sondern Wirklichkeit oder Heiligung. Das Wort würde hineintreffen und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann Vers 9, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. In einer wunderbaren Wechselbeziehung. Der Herr sieht dich, weil er das nicht nur die Welt lenkt, sondern auch dein und mein kleines Leben in deinem ganzen Stress- und Notsituation dich sieht, dich genau und dich meint. Und er wird dir antworten, er wird Dinge tun, die du nicht für möglich hältst. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich, wenn du, und jetzt die Bedingung wieder, das Joch aus deiner Mitte wegtust. Zwang, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das höhnische Finger zeigen, sich über einen anderen lustig machen und den anderen runtermachen. Oder Mobbing. Mobbing in der Gesellschaft gibt es. Am Arbeitsplatz gibt es das. Wenn es aber unter Gläubigen Mobbing geschieht, dann tut es noch mehr weh. Und wenn es dann in der eigenen Family passiert, tut es noch mehr weh. Je tiefer, umso empfindlicher tut das weh. Und hier spricht der Herr deutlich aus, dass er das nicht will. Wenn du, das ist Bedingung, das Joch aus der Mitte wegtust, das höhnische Finger zeigen, aufhörst und das unheilvolle Reden den anderen durch die Zähne zerreißen. Und so kann man ganz schön einen Menschen fix und fertig machen. Sondern Vers 10, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst. Aha, hier geht es noch einen Schritt weiter. Nicht ein Stück Brot brichst dem Hungrigen, dass er was zu essen hat, sondern das Herz teilst. Das heißt, hier spült der Funke über. Der Liebe Gottes, die wir in der Bekehrung von Christus empfangen haben, geben wir weiter. Darin heißt Nächstenliebe zu dem Nächsten generell. Bruder-Schwestern-Liebe, wieder ein Schritt weiter. Und dann kommt der Höhepunkt Feindesliebe. Auch der dein Leben zur Hölle macht, zu lieben. Das ist ein wesentlicher Faktor. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, und hier spricht es Seelsorge an dem Hungrigen, ist hier gemeint auch der verzweifelt ist und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht aus der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Vers 11, eine wunderbar starke Verheißung. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen, deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Das muss man immer durch die Zunge mal zergehen lassen, darüber staunen. Und das Leben wird immer spannender, je älter man wird. So darf ich euch mal mitnehmen. Ja.
Können wir es gestellt werden?
Können wir den Platz tauschen, Verena? Kriegen wir das hin? Dann lassen wir die Maschine hier stehen. Ne?
Gut.
Was machst du das nicht noch? Auf dem Boden.
Es gibt natürlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs so manche Facetten, ich habe eben erwähnt, die Straßenkinderarbeit, die Not der Flüchtlinge, da waren wir mal auf der Fahrt zwischen Moskau und St. Petersburg auf dem Parkplatz, eine alte Frau, schmutzig, überhängt mit einem aufgeschlitzten Autoschlauch von einem LKW, verzweifelt und bettelt. Ich habe keinen Menschen, ich bin alleine. Was ihr hier seht, könnt ihr euch noch erinnern an den Medien, 2008 im August, plötzlich rollten die russischen Panzer den Kaukasus nach Georgien hinein. Georgien war plötzlich platt. Und die Sache von Südossetien würde angeblich unterdrückt von den Georgiern, die dort gelebt haben. Da gab es 4 Gemeinden, die alle geflüchtet waren. Zum Glück konnten die Gläubigen ihr Leben retten. Die sagten, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir haben uns als Georgier normal benommen und eine friedliche Koexistenz mit den Osseten gehabt. Das waren die Altkommunisten, die in der Stimmungsmache die Medien auch mit beeinflusst hatten. Und so rollten die Panzer. Zu der Zeit, das war Mitte August, liefen Freizeiten im Kaukasus. Sofort haben die Brüder die Freizeiten aufgelöst, evakuiert, blitzschnell. Es konnten alle Kinder gerettet werden. Gott sei Dank. Die Verzweiflung war unbeschreiblich. Erinnert ihr euch noch an die Medien 3,5 Jahre erst her? Dass natürlich verzweifelte Menschen betteln, am Straßenrand oder hier zum U-Bahn-Schacht in Tbilisi, Moldawien. Moldawien sind die medizinischen Verhältnisse unbeschreiblich schlecht. Zurzeit ist Moldawien das ärmste Land in ganz Europa. Viele Behinderte, viel entstellte Menschen und weil durch mangelnde medizinische Versorgung die Katastrophe so schlimm ist. Und da freuen sie sich natürlich, wenn durch Sammelaktionen Rollstühle, Krücken dorthin gebracht werden. Eine andere Facette sind die Folgen des Kommunismus, die Sinnkrise. Da standen wir mit Jakob Eser im Pskow vor einem alten Kriegsveteran. Durch Pskow ging auch ein Teil der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, zu der auch mein Vater gehörte. Und er sagte mir, ja, durch Pskow sind wir gezogen, um nach Leningrad zu kommen. Dort bekam er dann im Februar 1972 seine Hirnverletzung. Und dann war für ihn der Krieg zu Ende. Dieser alte Kriegsveteran, der stand dann vor uns und sagte, wofür habe ich eigentlich gekämpft? Um jetzt als alter Kriegsveteran plötzlich keine Rente bekommen. Die mal Lenin verehrten, die mal überzeugte Kommunisten waren, stürzten ab in eine tiefe Sinnkrise. Weil nämlich, das muss man nicht mal verstehen, wenn die tragenden Fundamente eines vernünftigen Volkslebens, die 10 Gebote, aus der Gesetzgebung gestrichen werden, und dieser Prozess läuft ja auch in unserem Lande. Das Wegstreichen der Gebote Gottes führt zur Katastrophe und Sinnkrise, weil der Mensch jeden Boden unter den Füßen verloren hat. Und wenn das aufgebaute Kartenhaussystem einer Ideologie plötzlich zerbricht, zerbrechen auch Menschen. Das wäre hier, würde die Regierung nicht erlauben, in Moldawien ein Altenheim, diese internen Verhältnisse, die Zustände, katastrophal. Das andere ist die Brutalität, die der Kommunismus hinterlassen hat, jeder sich selbst der Nächste, und rücksichtslos wird geprügelt, misshandelt, beraubt, Kinder misshandelt und missbraucht. Darum tauchen auch Straßenkinder, die obdachlos sind, von denen es ja nach offiziellen Angaben so etwa 3,5 bis 4 Millionen gibt, obwohl ich weiß, dass die Dunkelziffer höher liegt, tauchen sie, wenn es Winter wird, unter die Kanalisationsdecke, weil sie nicht erfrieren wollen. Und dort hausen sie. Die Sinnkrise ist ihm am Gesicht abzulesen. Wo ich dann mit Paulin Kinanowski mal im Chmelnitzki war, unter die Gullischächte runterging, schlägt dann mein fürchterlicher Gestank entgegen. Mich stört kein Gestank, ich bin manches gewöhnt. Was mich mehr schockiert hat, die Sinnkrise, die man ihnen vom Gesicht ablesen kann. Und kein Kind erzählt mir seine Geschichte. Oleg Kinanowski, der ein väterliches Verhältnis zu ihm hat, der hat mir manche Storys erzählt. Da schaudert man nur. Was diese Enkel des Atheismus darunter zu leiden haben, weil sie nicht mehr gewollt sind. Und so ein Einblick, ja, arbeiten wir in Jakutien, in der erwecklichen Situation, das habe ich ja das letzte Mal gezeigt, Zentralasien, in dem islamischen Gebiet, steigt der Druck radikaler Moslems. Georgien, wo der Krieg war, Ukraine, in der Ukraine jetzt ja, Julia Timoschenko im Gefängnis ist, in Kharkov, die mal Ministerpräsidentin war. Ich nehme das als, zum Ende noch als Gebetsanliegen mit. Oleg Kinanowski sagt, sie sitzt zu Unrecht, was man ihr angetan hat. Mag sein, der Herr weiß es. Moldawien, im Baltikum, in einige Bereiche der Wahl. Wir kommen mal zurück nach Georgien. Georgien, ein feines Gebiet, der Hintergrund der Kaukasus, und Moldawien grenzt dann am Schwarzen Meer. Levan Achashmoshulwili und seine Frau, beides überzeugte Kommunisten, beide haben Medizin studiert. Die Tatsache mit der Wende und dem Zerfall des Regimes brachte ihn ins Nachdenken. Das hat unsere Regierung nicht gewollt. Und es war kein Dritter Weltkrieg. Wieso ist unser Regime zerbrochen? Was steckt dahinter? Sein Suchen hörte nicht auf, bis er im Neuen Testament die Antwort fand und Christus ihn gefunden hat. Jetzt, heute eben, bis heute, sind sie beide als Ärzte und Missionare mit ihrem Team in Aktion. Wenn wir dann im Herbst dazu auffordern, in den Missionsheften Aktion Wärme, bedeutet das im Klartext, hier braucht es Hilfe. Levan sagte, in dem Winter, nachdem die russischen Panzer gerollt sind, wenn du heute nach, als Tourist nach Georgien reist, Südossetien ist heute noch Sperrgebiet. Da darfst du nicht rein. Da stehen heute noch die russischen Panzer und keiner macht was dagegen. Dann sagte, kamen wir von unserer Gemeinde dann in einem Haus einfacher Leute, in einem in ihrer Hütte, fanden sie erfroren. Kein Geld da ist, Strom und Gas zu bezahlen, wird abgeschaltet. Aber zu alt, um sich selber helfen zu können. Die Aktion Wärme hat so viel zur Folge gehabt, dass wir letzten Winter niemand erfroren ist, Gott sei Dank. Und so braucht es Hilfe, bricht dem Hungrigen das Brot oder gebt ihr ihnen zu essen. und den einfachen Unterkünften, in denen sie leben, braucht es Hilfe, medizinische Hilfe, hat Levan aufgebaut in Ostgeorgien. Ein feines System mit seinen Helfern und Helferinnen, die ihm zur Seite stehen. In dem Herbst, als der Krieg, nachdem sich der Krieg schon beruhigt hatte, da hatten wir als Gemeinde Hände voll zu tun, er war dann im Oktober hier in Deutschland und hat viel dazu aufgefordert, zu beten. Denn es ist nicht nur die materielle Not, auch die Sinnkrise, die die Georgier heute noch mitnehmen. Und Levan sagt auch kürzlich noch nie waren die Georgier so offen fürs Evangelium wie in der Zeit nach dem Krieg. Er erzählte damals auch von der Problematik, denn sie haben dann als Gemeinde auch nach dem Gottesdienst immer verteilt an die vorbeiströmenden zigtausende Kriegsflüchtlinge, die das überhaupt überlebt haben. Dann sagte einer sonntags, komme ich raus, sehe ich an einer Straßenecke eine Gruppe Teenager. Gehe ich auf sie zu, verteile ihnen etwas zu essen, zu trinken und Traktate. Schauen die mich erstaunt an. Ja, wer bist du überhaupt? Wir kennen dich doch gar nicht. Und du kennst uns doch nicht. Warum machst du das überhaupt? Er sagte, da habt ihr recht. Wir haben uns noch nie gesehen. Aber einer kennt euch. Der Mann der Barmherzigkeit, Jesus Christus. Den kenne ich. Und der hat euch lieb. Und darum tue ich das. Fängt ein Junge bitterlich an zu weinen. Fragt ihn, wie heißt du? Peter. Wie alt bist du denn? 10 Jahre. Warum weinst du denn so verzweifelt? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Meine Eltern sind tot. Meine Geschwister finde ich nicht mehr wieder. Und Erwachsene sind nur gemein zu mir. Ich will nicht mehr leben. Ich will mich heute unter den Zug werfen, habe ich mir vorgenommen. Und Levan nimmt ihn in den Arm. Und da kommt das Signal der Barmherzigkeit, dem Hungrigen das Herz zu brechen. Nicht ein Stück Brot. Nimmt ihn in den Arm, sagt, Peter, komm mit mir mit. Ich nehme dich auf als mein Kind. Du brauchst dich nicht unter den Zug zu werfen. Dann beruhigte er sich. Peter kam mit ihm mit. Und im Mai rief Levan noch an. Sagt es weiter, wenn du in Kinderstunden seid, dass für Peter gebetet wird. Stellt euch vor, der hat sich zur Freizeit angemeldet. Und im September sagte Peter, hat Christus gefunden. Oder Christus hat ihn gefunden. Gott sei Dank, und ist ein fröhlicher Junge geworden. Und so manche Kindergruppen wurden da so dankbar, die mit ihren Händen gefaltet haben. Und die gefalteten Hände haben einen höheren Stellenwert als ein Stück Brot, das man bricht. Sicherlich ein hungriger Magen, ja, ist das notwendig, klar. Aber der höhere Stellenwert liegt da drin. Und immer wieder, wenn wir Sammelaktionen machen, gesammelt wird, auch in Ostfriesland, da fahre ich morgen noch hin und anderswo, dies war dann direkt im Zusammenhang des Kriegsgeschehens, da rollten noch die Panzer und da fuhr eben auch unser Brummi hin und her. Diakonische Hilfe ist ein wichtiger Bestandteil unserer Missionsarbeit. Oder darf ich das in Erwähnung bringen, was mir sehr wertvoll ist aus meiner Betezeit, eine Aussage von Friedrich von Bodeschwing. Diakonie und Mission gehört zusammen. In der einen Hand das Stück Brot, in der anderen Hand das Evangelium. Darf man nicht trennen. Gehört zusammen. Und so braucht es Hilfe, die Gemeinden wachsen. Erst einmal die nach der Wende entstandenen Gemeinden in Georgien standen vor der Herausforderung. Hier galt es zu helfen, Evangelisation, Mission auch in die Notzelte der Kriegsflüchtlinge. Die Zelte verschwinden mehr und mehr. Es sind jetzt provisorische, ja mit relativ dünnen Wänden, aber doch immerhin wärmer als das hier, dass geholfen werden kann. Und zum Jahresende machen wir immer die Aktion von Herz zu Herzen. Und das sind zunehmend Gemeinden, Hauskreise, die Päckchen packen für für die Straßenkinderarbeit. Dass wir Zutritt bekommen haben, auch in den Krankenpflegeschulen, in den Kliniken, um dort mit dem Personal das Evangelium weiterzugeben. Und die Frage scheint noch nicht abzureißen, warum macht ihr das, wer steckt dahinter? Welche Geschäftemacher im Westen machen da ihre großen Geschäfte? Da können wir ganz frei und offen sagen, das sind keine Geschäftemacher, die euch ausbeuten wollen, das sind geschenkte Sachen und hinter diesen geschenkten Sachen sind mindestens 90% Beter und Beterinnen. Woher kommt das? Und dann bist du mittendrin im Evangelium über die Barmherzigkeit Gottes. In diesem Wort Barmherzigkeit steckt da etwas Wunderbares drin. Christus wurde arm für uns. Arm. Um uns Arme reich zu machen. Dahinter steckt das Zweite, in den Arm zu nehmen. Das Herz brechen. Oder Liebeszuwendung, Geborgenheit zu vermitteln. Und das Herz finden lassen. Das finden lassen dein Herz. In diesem einen Wort hast du drei Facetten. Wunderbar. Dann geht es an die Verteilung. Und die Georger sind von der Emotion her ganz andere Leute als wir. Dann brennt es mir nicht und jeder will was davon haben. Und jeder. Und Marisa Zarazza in dem dunkelblauen Anzug, seht ihr da? Wisst ihr, was das mal war? Das war der Gangsterboss der Mafia von ganz Georgien. Er schwamm im Geld. Er hatte die ganze Drogenhandel in der Hand und die Prostitution. Alles stand unter seinem Diktat. Und das war noch während der Sowjetzeit. Georgien gehörte zur Sowjetunion und die Polizei suchte ihn und er verschwand immer. Die Polizei hat ihn nie erwischt, bis ihn eines Tages Christus fand. Da konnte er nicht mehr weglaufen. Da war seine Karriere zu Ende. Er ist ein feiner Missionar geworden. Natürlich musste er in seinem Lebensstil einen totalen Abstieg machen. Ist ja klar. Aber er hat eine feine Art, mit seinen früheren Freunden in der Mafia auf einer Augenhöhe zu reden. Ne? Und spricht sie in ihrem Gewissen an. Was er in der Gefangenenseelsorge unter der kriminellen Welt leistet, das könnte von uns keiner lernen. Das ist schon allerhand. Andrei Oselski ist da der geistliche Vater in Moldawien. Auch ein Mann der Barmherzigkeit. So habe ich ihn kennen und schätzen gelernt, an den notleidenden, verzweifelten Menschen gebt ihr ihnen zu essen. Wenn unsere Männer Sachen in Bragen bringen, muss erstmal abgeladen, die Gemeinden verteilen es weiter, damit es dann auch in sichere Hände kommt, denn wir legen sehr wertvoll darauf, dass die Verteilung immer in die Ortsgemeinden dann an die Notleidenden geht. Dass wir sicher gehen, dass nicht die Mafia sich Dinge unter den Nagel reißen, um auf den Schwarzmarkt zu verkaufen. Zum Segnen berufen. Wenn man dann in Notunterkünfte kommt, in einzelstehenden Häusern, hat Alexei erzählt, und du triffst auf alten Menschen, die niemanden mehr haben, und selbst die eigenen Kinder einen alten Menschen verlassen haben, reinkommt fürchterlicher Gestank. Braucht es erstmal Desinfektion, Hilfe und die Zustände lassen sich nur etwas ahnen. Details möchte ich mir ersparen, das reicht. Wenn wir hier sehen, Rias Rorche mit seiner Familie. Rias Rorche ist kein Ukrainer, kein Georgier, auch kein Russe. Er ist Peruaner. Tja, wie kommt der denn dahin, fragten sie. Er war mal überzeugter Kommunist. Das müsst ihr wissen, während der Zeit des Kommunismus war in Moskau die Drehscheibe für die ganze Weltrevolution in allen Ländern in der dritten Welt. Da liefen die Fäden zusammen. Rias Rorche wurde dann nach Moskau geholt. Er sollte in der Terroristenschule als Terrorist ausgebildet werden, mit Waffen und Finanzen ausgerüstet, um eine Terrorgruppe in Peru aufzubauen und die Regierung zu stürzen. Als Tarnungskind sollte er Medizin studieren. Das war die Tarnung für die Medien. Das andere durfte keiner wissen. Während dieser Zeit fand ihn Christus. Und das revolutionierte sein Leben. Plötzlich war die Sowjetunion ein dickes Gefängnis. Er kam nicht mehr raus. Er kam ins Verhör, mit Gehirnwäsche, Folter, ihn wieder zurückzuholen. Und er hat manches durchgemacht. Als dann der eiserne Vorhang fiel, sagte er, hier ist mein Platz, hier bleibe ich. Und er arbeitet auch als Arzt und Missionar zusammen und Geschwister helfen ihm mit. Und er weiß auch als Arzt die Grenzen seines Dienstes. Nur die medizinische Hilfe, das Weitere, die Seelsorge, kann ein Mediziner schon nicht mehr helfen. Aber weil er Missionar und auch in einer Person ist, darf er Menschen zu Christus führen. Gott sei Dank. Und auch als Arzt sind mir Grenzen gesetzt, und es gibt viele Dinge auch im medizinischen Bereich, da wirst du vielleicht eher wissen als ich, wo man auch da aufs Gebet geworfen ist. Selbst als im Silvesterabend ich nach Hause kam, den Jahreswechsel in Emstetten, am Sterbebett meines Vaters erlegte, der Notarzt, den wir gerufen haben, die Papiere anschaute, schüttelte den Kopf. Ein erstaunlich medizinisches Wunder, mit der Hirnverletzung noch so ein hohes Alter zu erreichen, hatte er keine medizinische Erklärung dafür. Für mich und meiner jüngsten Schwester war klar, wo die Fäden zusammenlagen. Und so darf auch da der Dienst getan werden, auch in Dörfern. Ich ging mal mit Leo Smith in die Dörfer, entlegene Dörfer, um arme Leute, die kein Geld haben, um ein Krankenhaus aufzusuchen, weil man ins Krankenhaus muss man bezahlen, muss man die Medizin bezahlen. Und wenn du dann keine Rente bekommen hast einige Monate oder du bist so auf Sparflamme, so auf niedrigen Status, und was machst du denn, wenn du eine Blinddarmentzündung hast und du bist ein armer Mensch, niemand hilft dir, du kratzt dir noch Mögliches zusammen, hast vielleicht noch etwas Wertvolles, gut, das verkaufst du noch und dann reicht die Summe, weil der Chirurg dir sehr kostengünstig dir entgegenkommt mit deiner Blinddarmentzündung. Aber es bleibt keine Kopeke mehr übrig, um die Narkosemittel zu bezahlen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was machst du da? Da hast du zwei Alternativen. Entweder sagst du empört, ohne Narkose lasse ich mich nicht operieren und läufst weg. Das ist der sichere Tod. Bist du blind am Platz, länger läufst du nicht. Oder du lässt dich mit zusammengebissenen Zähnen operieren. Das ist dann... Und da weiß also Rios Gorch, und durch seine Hände gehen auch vieles an Medikamente und Hilfe. Und der Einsatz in den Gemeinden ist schon sehr interessant und bewegend. Junge Leute zu schulen, Kinderarbeit, Kinder, den Heiland lieb zu machen und sie zu Trägern der Barmherzigkeit für morgen zu machen. Können aber Kinder nur, wenn sie selber in der Kindheit Barmherzigkeit erfahren. Darum ist Kinderarbeit und die Unterstützung, ob es nun in Moldawien, Georgien bis nach Sibirien hin, uns ein wesentliches Anliegen. Freiversammlungen in den Hinterhöfen der Städte und Dörfer, in die Wälder hinaus, Taufen unter freiem Himmel. Eine andere Facette gehört dazu auch Hilfe zur Selbsthilfe. Dass wir sie nicht nur Klamotten hinbringen, sondern auch Einrichtungen einrichten. Auch wenn man aus Brandenburg angerufen werden, da will ein Schuster seine Schusterwerkstatt aufgeben, weil er keinen Nachfolger hat, er selber kann es nicht mehr. Die ganzen Geräte sind auch gut, könnt ihr die abholen, bitteschön. Dort im Elsass können wir dann eine Zahnarztpraxis abholen und so weiter Kfz-Werkstätten einrichten. Und hier konnten wir eine Mühle einrichten. In unserem Brummi waren dann die ganzen Geräte, die Mühle, die Geräte und das, was geerntet wird, und auch die Geschwister zu motivieren, jetzt setzt euch ein, macht Ackerbau auf dem brachliegenden Land, und so wird das geerntete Getreide verarbeitet. Sehr gute Ernte war voriges Jahr, und so kann dann gebacken werden. Gebt ihr ihnen zu essen, wird dann ganz praktisch in der Weitergabe von Brot. Straßenkinderarbeit, und da komme ich zurück, ihr seht den Polit Kinanowski rechts, seine Frau. Er hat eine sehr feine Struktur aufgebaut, Gemeinden in Gang zu setzen, diese Not zu sehen, nicht nur zu sehen, sondern auch anzugreifen, dass solche Familienkinderheime entstehen. Seine Gemeinde, kleine Gemeinde wächst. Dabei müsst ihr wissen, alle, die ihr hier seht, die hier zum Gottesdienst zusammen sind, hat jeder seine traurige Vergangenheit hinter sich. Und einer seiner besten Mitarbeiter war mal der Gangsterboss von Chmelnitzki. Und Kinderarbeit ist ein hoher Stellenwert. Ihnen den Heiland lieb zu machen, mit ihnen mitzugehen. Dieses Kinderheim in Chmelnitzki ist eingeweiht worden. Gott sei Dank, nach diesem Prinzip soll in Tbilisi, der Hauptstadt von Georgien, eins gebaut werden, um weitere Möglichkeiten zu schaffen, Kindern aus den Gullischächten herauszuholen. Aljona und ihre Schwester Natascha, beides, die mal als kleine Mädchen, das war noch kurz, 2-3 Jahre nach der Wende, von ihrer eigenen Mutter auf die Straße gejagt wurden, mitten im russischen Winter. Der Vater hat die Familie in den Stich gelassen, der Mutter stand das Wasser bis zum Halse. Sie zu verurteilen, weiß ich nicht, ob es uns das zusteht. Es war schon hammerhart. Die beiden waren schon besinnungslos vor Kälte, bis sie aufgenommen wurden. Sie beide haben doppelten Sinne, Polit Kinanowski und seinem Team, das Leben zu verdanken, dass sie Christus finden durften und dass sie vor dem sicheren Erfrierungstod gerettet waren. Sind heute feine Mitarbeiterinnen in dieser Arbeit. Oma Eduard Ebert in einem Internat für Straßenkinder. Polit Kinanowski hat etwas angesetzt, Säuglingsauffangstationen, weggeworfene Kleinstkinder aus den Containern im Straßengraben herausgefunden, wo man nichts weiß, keine Geburtsurkunde, keine Spur. Wer sind die Eltern? Und das war Ende Oktober. Wenn ich so die Autobahn fahre, dann höre ich immer gerne den Deutschlandfunk. Wieder mal ein Bericht aus Berlin, da wo jetzt Esther und Samuel zurzeit sind. Samuel studiert in Berlin. Da wurde aus dem Fenster, aus welchem Stockwerk, ein neugeborenes Säugling auf die Straße geworfen. Suchaktion der Polizei. Solche Horrorgeschichten kennt ihr aus den Medien genug. Mich berührt das, sowas kann ich nicht einfach so kalt wegstecken. Da muss ich einfach auf dem Parkplatz stehen bleiben und innerlich danken. Herr, was kann ich denn dafür, dass ich als Säugling normal aufwachsen durfte? Warum hat man mich nicht weggeworfen? Weiß ich ja nicht. Ich weiß nur eins, dass in der Nachkriegszeit meinen Eltern wirtschaftlich das Wasser bis zum Halse stand. Mit meinem älteren Bruder, ich bin der Zweitälteste, meine Eltern getürmt sind aus Wien, weil ihnen von einem russischen Offizier die Wohnung beschlagnahmt wurde, mitten in Wien. Mein Vater wollte zu seinem Recht kommen und sagte dann zu den Beamten, wissen Sie nicht, wird ihm gesagt, dass wir den Krieg verloren haben? Wir haben nichts mehr zu sagen. Wenn Sie nochmal kommen, sich zu beschweren wegen diesem Offizier, dann werden Sie nach Sibirien kommen, denn ich muss Sie an die Russen ausliefern. Und wohin dann? Mit einem neugeborenen Säugling. Unter der Donaubrücke schlafen ist ja nicht unbedingt der beste Platz. Dann sind meine Eltern geflüchtet. In Linz, über die Donau. Und in Linz an der Donau stand ich voriges Jahr im Herbst mit einem alten Gründervater, der hat das letzte Mal erzählt, ja, wo die Gemeinde gebetet hat für die Familie Esau und wo die vom Gericht der beschlossene Konfessierung des Privateigentums plötzlich eine Wende bei dem Offizier passiert, auf das Gebet des Glaubens hin. Mit dem Mann stand ich vor der Donau. Und die Brücke, da sagt er, als kleiner Junge habe ich gesehen, wie die auf der einen Seite die Amerikaner kontrollierten, auf der anderen Seite die Russen. Wie das deine Eltern geschafft haben mit dem Säugling, das kann ich nicht begreifen, sagt er. Aber sie haben es riskiert, sie haben es getan. Da wurde ich im doppelten Sinne dankbar, überhaupt mal für meine Kindheit, die ich haben durfte. Sucht sich ja auch keiner aus, ne? Ist ja klar. Und da war noch Jakob Esau da, der letzte Dienst, den er tun konnte. Ihm war es sehr am Herzen. Alexei, wie wir sehen, erzählte Politkin, er hat es dann mit erleiden müssen. Sein Vater war mal Parteifunktionär. Er hat den Zusammenbruch, sein Leben zerbrochen, Alkoholiker, im ständigen Streit, eines Tages im betrunkenen Zustand, schlägt der Vater dieses Jungen, die Mutter, vor seinen Augen. Vater sitzt im Gefängnis, die Mutter lebt nicht mehr. Wo soll der Junge hin? Einer von den vielen Straßenkindern. Merkt etwas an der Sehnsucht aus den Augen dieses Jungen. Von dem, was der Kirchenvater Augustinus so treffend sagt. Zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz kann nicht eher zur Ruhe finden, als bis es Ruhe findet, Gott in dir. Und diese Sehnsucht hat der Schöpfer in den Menschen hineingelegt. Genauso auch aus den Augen dieser Mädchen. Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Barmherzigkeit, die sie in ihrer Kindheit vermisst haben. Und darum ist das ein Anliegen, das uns sehr am Herzen liegt. Und wenn ein Junge fröhlich wird, nach einem stressvollen Kindheit, Gott sei Dank. Und dann ging ich auch mit Pauli Kinn mal eine Woche lang bei ihm mal war. Und das ist ein so spannender Mensch. Ich schätze ihn als ein Mann der Barmherzigkeit für die gesamte Ukraine. Da geht man erstmal, wenn man ihn sucht, man hat sich verfahren, in einer Stadt mit 300.000 Einwohnern ja auch klar, ne, dass man sich mal verfährt. Fragst du jemand? Kennen Sie Pauli Kinnanowski? Natürlich. Wissen ja, wo der wohnt, dort und dort. Woher kennt ihn alle? Ja, wer kennt ihn denn nicht? Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Geht man mit ihm über die Straßen, winkt er Leuten zu und dann sehe ich schon an der Stil, wie sie liegen, frage ich ihn, gehört er zur Mafia? Natürlich, gehört er zur Mafia. Und freuen sich, als ob sie gute Freunde sind, grüßen sich. Der hat eine feine Art mit der Verbrecherwelt auf Augenhöhe. Die Straßenkinder schätzen ihn, respektieren ihn und die Polizei bittet ihn um Mithilfe.
War das der Ex-Mafia-Typ?
Nein, er nicht.
Das war nicht.
Aber sein Mitarbeiter ist von der Ex-Mafia. Und auch die Regierung ist aufmerksam geworden auf ihn. Er wird dann vorgeladen zu Referaten in Kiew über Erziehungsprobleme weiter zu sagen. Dann war man mit ihm auch, dass an den Straßenrändern die Frau, die damals noch Ministerpräsidentin war, Juliana Timoschenko, veranlasst hat. Sie war ja da, die Reformpolitikerin, wenn ihr euch noch erinnert, an die orangefarbene Revolution in der Ukraine. Das ist ja jetzt schon 4,5 Jahre her. Und sie hat für die Gemeinden und für die Straßenkinderarbeit immer dafür gesorgt, dass die Gemeinden freie Hand haben. und voriges Jahr sagte von den Kindern noch, sagt es weiter, betet dafür, dass diese Freiheit bleibt. Und sie hat das veranlasst, dass diese Straßenschilder stehen, zum Glück stehen sie heute noch, da steht in ukrainischer Schrift, ja, zwei Straßenkinder abgebildet, jedes Kind hat ein Recht auf Familie. Julia sagte, wir wollen, sie sah einerseits die Problematik, die Zerrüttung heute, eine Folgeerscheinung des Kommunismus, aber wir müssen den Erwachsenen die Augen öffnen und an die Verantwortung bringen. Also wenn ihr mit dran denkt, für sie zu beten, was ich dann letztens noch hörte, ich habe es gelesen in der Zeitung, dass sie dann durch das Lesen des Buches von Dietrich Bonhoeffer ihr sehr geholfen hat, mit der Situation fertig zu werden. Und was ich dann jetzt, war das vorgestern in der Zeitung las, sie verweigert Medizin anzunehmen, weil sie bei der Annahme, die ihr gegeben wurde, nicht erklärend, wieso sie besinnungslos wurde. Sie hat den starken Verdacht, und das könnte durchaus sein, dass alte Kommunisten sie kaputt machen wollen, ob sie nicht durch Medikamente kaputt gemacht werden soll. Was davon stimmt oder nicht, weiß unser Herr. Aber notvoll genug ist es. Wenn wir dann rüberbringen in der Adventszeit bei den Weihnachtsfeiern, ob in Moldawien, Georgien, Ukraine, Russland, die Liebespakete mit Päckchen für die Kinder. Ist das ein Signal der Barmherzigkeit, von dem wir wissen, mindestens 90% sind betende Hände, die diese Dinge machen. Und das darf weitergegeben werden an Kinder, die aus verwahrlosem Hintergrund keine andere Perspektive nehmen. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Straßenkinder heute gehen nicht mehr zur Schule, werden zu Analphabeten, werden schon sehr früh möglich schon in die von den Mafia-Bossen in ihre ganze Beziehungsgeflechte Verbrecherwelt hineingelockt. Und ihr braucht es Hilfe. Ein Wettlauf mit der Zeit. So mache ich noch wieder einen Abstecher nach Sibirien. Links oben Michael Trubczyk, der die Arbeit in Gang gebracht hat, für den, der damals nicht dabei war. Kurze Einblicke. Michael Trubczyk ist weitergezogen im Mündungsdelta des Jenissei. Und euch Kindern, ihr habt den Lobby wohl einen Atlas oder einen Globus zu Hause. Da kann man mal blättern. Sibirien fängt am Ural an. Und dann macht ihr mal eine Reise, die sonst mit der transsibirischen Eisenbahn 8 Tage und 8 Nächte braucht. Aber das braucht ihr auf eurem Atlas nicht so lange. Mit dem Finger über die Landkarte sucht ihr mal, geht ihr mal entlang der transsibirischen Eisenbahn nach Novosibirsk bis nach Vladivostok. Und dann erkennt ihr 3 Großflüsse Sibiriens, da gibt es den Ob, den Jenissei und die Ljana. Und den Fluss Jenissei fließt durch Novosibirsk und mit dem Finger fahrt ihr entlang bis zum Mündungsdelta. Und dort ist er in der Gemeindearbeit. Und da wurde auch in diesem Sommer getauft. Und alles Menschen, die aus dem Schamanismus, aus dem Geisterglauben kommen. Und die Entscheidung mit Christus festmachen. Kinderarbeit wird auch dort gemacht. Natascha Protopopov, die die Kinderarbeit in dem Feind koordiniert, durfte schon so manchen zum Herrn führen. Gott sei Dank. Sie hat gesagt, dass im September, es war so feine Kinderfreizeiten im vergangenen Sommer, weil auch viele mit gebetet haben. Eine Saat für die Zukunft. Seid und Natascha, als sie vor 2,5 Jahren hier waren, sagten sie, danke für alle älteren Geschwister, die früher gebetet haben, um gläubigen Häftlingen den Rücken zu stärken, sonst wäre die Botschaft nie in unser Territorium gekommen. Betet heute für uns. Und so hatten wir Freizeiten in Georgien, in Moldawien, in den Karpaten, in Russland, auch in Sibirien. Es geht eine fröhliche Runde zu in den Freizeiten, die in den 8 Wochen Freizeiten, Freizeitlager, immer wechselweise, ne? Fröhlich und spannend. Da wird viel gemacht, was auch Kindern Freude macht. Wettkämpfe, Kräfte erproben und so weiter. Ein bisschen abenteuerliche Fahrt mit dem Motorboot. Es geht fröhlich zu. Es schließen sich Freundschaften. Und das müsst ihr auch wissen. Mindestens 1/3 dieser Kinder sind Straßenkinder, die gestört sind, teils depressiv oder aggressiv. Die bringen einen leeren Magen mit und keine Kopeke in der Tasche. Und hier muss systematisch geholfen werden, aber das gehört zum festen Bestandteil unserer Arbeit. Den Kindern die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, Bibelverse auswendig lernen und das prägt sich ein. Und so sagen für alle Beter und Beterinnen, Spasiba, die Übersetzung auf Deutsch, Dankeschön. Und so möchte ich einfach auf das, was jetzt ansteht, noch eure Fürbitte anbefehlen. So, wir haben jetzt schon über 9:30. Ich habe meine Zeit überschritten und gesagt, es ist 9:30. Aber hier herrscht Barmherzigkeit. Hier ist es steinig, das ist sehr schön.
Das ist schon zu Ende, das ist
so
schnell.
Oder? Ja,
das ja.
Hast du wirklich das Licht hier an?
Wie wir Barmherzigkeit in unser Leben hier und heute umsetzen können. Wenn Gott nicht barmherzig mit uns wäre, könnten wir das gar nicht. Ist ja klar.